der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Wir sitzen hier wieder am Schreibtisch zusammen, um einen Podcast aufzunehmen, uns über den Bibeltext zu unterhalten. Wir, das ist Pastor Jonas Schröter.
Und mir gegenüber sitzt meine Frau, die Claudia.
Als wir vorher uns unterhalten haben über den Text und das Thema, was mir heute fiel mir ein, was du neulich erlebt hast, als du mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs warst.
Das ist ein ganz schönes Angebot, dass man für 9 Euro durchs Land fahren kann. Und ich bin also nach Sachsen gefahren zur Synode. Und das längste Stück von der Fahrt ging mit einem Zug, der von München losgefahren ist und nach Hof fahren sollte. Aber, und das wurde dann mehrmals gesagt, der Zug wird geteilt unterwegs. Und ein Teil des Zuges fährt nicht in Richtung Sachsen, nicht nach Hof, sondern nach Prag, nach Tschechien.
Tja, und dann ist es ganz schön dumm, wenn man in den falschen Zugteil eingestiegen ist und vielleicht auch aus Menge der Mitfahrer und ihre Gespräche die ganze Durchsage nicht hört und es verpasst, rechtzeitig auf irgendeinem Bahnhof noch den Waggon zu wechseln oder den Zugteil.
Dann kommst du in Prag ein. Aber da kann man immerhin noch zurückfahren. Wir betrachten heute einen Bibelabschnitt, wo Jesus uns sagt, dass es irgendwann mal kein Zurück mehr gibt. Nämlich den Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium im 16. Kapitel, wo von dem reichen Mann und dem armen Lazarus die Rede ist. Das war am vergangenen Sonntag der Text der Evangeliumslesung und viele haben im Gottesdienst also diesen Abschnitt gehört. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüren.
Jesus erzählte Geschichte von zwei Männern, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Sie haben sicher auch einige Parallele und Ähnlichkeiten, aber er stellt uns den Unterschied raus, nämlich ein reicher Mann, herrlich und in Freuden, kleidet sich in Purpur und Leinen. Also es ist damals ja der Begriff gewesen von kostbarer Kleidung. Dem Mann geht es einfach gut. Der hat vielleicht geerbt, vielleicht hat er sich erarbeitet.
Und dem anderen geht es nicht gut. Der sitzt vor seiner Tür, ist offenbar schwer krank, hat Geschwüre und keiner behandelt ihn. Nur die Hunde kommen und lecken drin rum. Also das ist ungefähr das Ekligste, was man sich vorstellen kann. Der arme Lazarus, dem ging es wirklich schlecht.
Du sagst jetzt gerade schon Lazarus. Von dem armen Mann ist der Name bekannt. Beim Reichen, das sagt Jesus nur, es war ein reicher Mann.
Ja, Lazarus hat also eine Bedeutung, Gott hilft. Mit dem Namen deutet Jesus schon an, in welche Richtung es geht.
Also was vielleicht wichtig ist, eben, es ist ein Gleichnis. Jesus erzählt eine Geschichte, in der er übersteigert und auch in der die Zuhörer irgendwo vorkommen und wo er einen Punkt betont, der wichtig ist für die Hörer oder für uns heute. Also wir sind keine reale Personen, über deren Erlebnis berichtet wird.
Ja, ist also ein Gleichnis. Und wie das bei Gleichnissen ist, immer ganz interessant, wenn man das hört, und wir haben es ja meistens schon sehr oft gehört, diese Gleichnisse, dass man sich im Hinterkopf damit einer von den Personen, die vorkommen, so ein bisschen identifiziert und sagt, also da bin ich, das bin ich. Und das wäre mir jetzt mal interessant mit, wo findest du dich wieder in dem Gleichnis?
Also, wenn ich den Anfang höre, beziehungsweise eigentlich im Blick auch aufs ganze Gleichnis, würde ich sagen, sowohl als auch. Der reiche Mann, die reiche Frau, wir haben, vergleiche jetzt, wir sind bestimmt im Vergleich in Deutschland jetzt nicht die Reichen, aber wenn man es weltweit vergleicht, geht es uns in Deutschland, in Europa so gut, dass wir auf jeden Fall zu die Reiche gehören, dass wir sagen können, wir leben alle Tage herrlich und in Freuden, weil wenn wir krank sind, können wir zum Arzt, es gibt eine gute medizinische Versorgung. Wir müssen uns nicht jeden Tag überlegen, wie wir unsere Kinder ernähren oder wo wir ein Dach über dem Kopf finden, wenn das nächste Unwetter bevorsteht.
Also das ist ja das, was man seinen Freunden und Bekannten zeigen will. Wir leben in solidem Wohlstand. Keiner wird sich damit brüsten wollen. Ich habe keine medizinische Versorgung und ich liege vor der Tür und es reichen und bettle.
Und ich finde es auch nicht, also bei dem Gleichnis kommt der Reiche ja auch jetzt am Anfang nicht schlecht weg. Jesus sagt einfach sehr wertneutral, er lebt alle Tage herrlich und in Freuden. Also ihm geht's gut, er genießt das, was er sich erarbeitet hat. Und das ist ja das, was wir eigentlich auch, man geht schaffen, man hat vielleicht was geerbt, man hat sich was erarbeitet und das genießt man dann auch. Mit Freunden, wenn man Feste feiert und so lässt sich's gut gehen.
Ja, du hast gesagt, dass du dich sowohl als auch, ja, auch bei dem armen Mann, bei dem Lazarus wiederfinden könntest. Das würde mich ja nun mal interessieren.
Ja, aber nur dann, wenn man diese Geschichte des Gleichnisses bis zum Ende hört. Also jetzt am Anfang, sage ich mal, fühle ich mich nicht bei dem Lazarus.
Ja, da kann man sich ganz gut mit dem Reichen identifizieren oder sich da wiederfinden. Aber ja, genau, die Geschichte geht weiter. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß.
Also du, da ist mir geschwind... Vorher war es aufgefallen, nämlich um den armen Mann hat sich keiner gekümmert, als er gelebt hat. Der lag halt auch vor der Tür vom Reiche, um den haben sich nur Hunde gekümmert. Aber als er gestorben ist, so erzählt Jesus, kümmern sich die Engel um ihn. Das heißt, er ist nicht ungesehen.
Die Verhältnisse werden also völlig umgekehrt. Der Reiche leidet Qual und der Arme, dem geht's gut, bis hin in Abrahams Schoß. Das ist also so Bildersprache für die Geborgenheit, wie ein Kind geborgen ist im Schoß der Mutter, aber eben in Abrahams Schoß in der Ewigkeit, dort, wo Friede ist und Fülle von allem Guten, dort ist der arme Mann.
Aber vielleicht ist es ganz gut, nochmal zu sagen, also es geht nicht darum, dass es jetzt eine ganz klare Beschreibung ist, wie es im Himmel ist und dass alle Leute dann in Abrahams Schoß sein werden, das finden wir ja sonst in der Bibel nirgends. Jesus wird hier wohl von Abraham sprechen, weil er der Vater der Gläubigen ist, der wegen seinem Glauben von Gott gerecht gesprochen wird.
Ja, da hast du also einen wichtigen Punkt angesprochen. Was wir sonst in der Bibel finden, bei der ganzen Auslegung von Gleichnissen, müssen wir immer wieder darauf achten, dass man manche Einzelheiten nicht so ganz übertragen kann. Man muss immer fragen, was sagen andere klare Aussagen der Schrift darüber. Und da ist uns eben zum Beispiel von Abrahams Rolle in der Ewigkeit da nichts gesagt. Da merkt man also schon, dass das ein Bild sein muss.
Aber in der Stelle eben der Vater der Gläubigen, der diesen armen Mann aufnimmt, wo er sich geborgen fühlt.
Auf der anderen Seite sehen wir den reichen Mann, der in den Qualen der Hölle leidet. Es ist auch nicht konkret beschrieben, aber es ist also ein fürchterlicher Zustand. Das macht Jesus dann ganz klar in den nächsten, wo es dann darum geht, dass der reiche Mann den Lazarus zu Diensten haben möchte, dass er ihm nicht ein Glas Cola bringen soll, sondern dass er ihm nur den Finger, die Spitze des Fingers ins Wasser taucht, also nur mit dem feuchten Finger mal die Lippen berühren, das würde diese Pein in der Flamme schon lindern. Also so schlimm geht es denn. Das ist ein fürchterlicher Zustand, ein Zustand in der Ewigkeit, der auch nie enden wird.
Ja, und vielleicht ist an der Stelle auch ganz gut nochmal zu wissen, Jesus redet davon, das Leben, dieses Leben hier und heute hat einen doppelten Ausgang, nämlich entweder Geborgenheit oder Qual.
Das ist sicherlich einer der wichtigen Punkte in dem Gleichnis, das Jesus hier erzählt, dass es eine Weichenstellung gibt in unserem Leben. Entweder du stellst die Weichen oder die Weichen werden gestellt, dass du in Abrahams Schoß getragen wirst, dass du also in der Ewigkeit, in der Geborgenheit der ewigen Freude sein wirst oder in den Feuern der ewigen Qual. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Zwischendrin ist da nichts.
Ja, was sagt denn Jesus in dem Gleichnis drüber, wie wird er die Weiche gestellt? Was stellt die Weiche?
Man könnte denken, dass Jesus da einen Hinweis gibt mit dem Arm und Reich. Das wäre so gut kommunistisch, dass man sagt, der Arme hat halt gelitten und der war benachteiligt und hatte eine schlechte Karte im Leben. Deshalb wird er in der Ewigkeit bevorzugt.
Es klingt ja fast ein bisschen danach, wenn es hier heißt, Abraham aber sagte zu dem reichen Mann, denke daran, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleicherweise das Böse. Nun aber wird er getröstet und du leidest Pein. Klingt ja schon so ein bisschen wie, hab ein gutes Leben hier und heute, werde bestraft in der Ewigkeit, leide hier und heute, werde in der Ewigkeit glücklich.
Das hieße dann auch, dass wer reich ist, ein gutes Leben hat, dass der automatisch von Gott verdammt ist oder von Gott nicht mit Gott in Frieden ist.
Da hätten wir alle keine Hoffnung.
Wir sind ja die Reichen dieser Erde. Also diese Auslegung mag vielleicht gut klingen in den Ohren von denen, die sich als arm und benachteiligt fühlen, aber die stimmt nicht überein mit dem Rest der Bibel. Die Bibel warnt ja schon, und Jesus auch in dem gleichen Kapitel hier, vor den Gefahren des Reichtums, aber Reichsein an sich ist keine Sünde, wenn man die guten Gaben, die Gott uns gibt, dann auch verantwortungsvoll gebraucht und das heißt eben auch teilt.
Also wenn es nicht am Reichtum oder Armut oder Ergehen in diesem Leben liegt, was ja für uns auch gut ist, welche Antwort gibt Jesus dann auf diese Frage?
Man muss sagen, dass in dem Gleichnis die Frage gar nicht so offensichtlich und direkt beantwortet wird, warum der arme Lazarus in den Himmel kommt und der reiche Mann in die Hölle. Da müssen wir noch so ein bisschen die Informationen hinzuziehen, die uns die Bibel sonst so gibt darüber.
Vielleicht ist ja doch der Name des armen Mannes ein Hinweis. Jesus wird ja nicht umsonst Lazarus genannt haben. Gott hilft. Also ein Mann, der voll Vertrauen ist auf Gottes Hilfe.
Ja, und überhaupt die Tatsache, dass der Name erwähnt wird von dem Lazarus und der reiche Mann ein Anonymer bleibt, ein Ungenannter, weist auch schon darauf hin, der Name des Lazarus ist in das Buch des Lebens eingetragen, der des reichen Mannes nicht. Haben wir aber immer noch die Frage nicht beantwortet, wie stellen wir denn die Weichen in unserem Leben? Denn das ist ja nur das, was uns eigentlich interessiert. Wir haben es bisher gesehen, in diesem Leben entscheidet sich's, ob Himmel oder Hölle in der Ewigkeit. Aber wonach? Und wie können wir die Weichen stellen? Oder wenn wir in dem Bild oder in dem Vergleich reden vom Anfang, wie kann ich in den richtigen Zugteil einsteigen, der in die Ewigkeit fährt? Und wie kann ich mich davor schützen, dass ich in dem Zugteil sitze, der in die ewige Verdammnis führt, also in dieses Feuer, von dem hier der reiche Mann, mit dem der reiche Mann geplagt wird?
Also er sagt ja auch, er möchte seine Brüder schützen. Und dann heißt, da sagte der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn, den Lazarus, ins Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham sagte zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun. Er sagte zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht.
Ja, dieser letzte Abschnitt von dem Gleichnis, das Jesus erzählt, gibt uns ein paar Tipps an die Hand, wie wir die Weiche richtig gestellt haben können oder gestellt bekommen können in diesem Leben. Und es ist erstaunlich, dass gerade der reiche Mann in den Qualen der Hölle durchaus die richtigen Ideen hat, also ansatzweise zumindest. Was hat er also vor? Er will den armen Lazarus zu seinen Brüdern schicken, damit die gewarnt werden vor diesen Qualen der Hölle.
Also das ist ja schon eigentlich ein Hinweis, dass es wichtig ist, eben die Botschaft von der Hölle oder vom doppelten Ausgang des Lebens, vom Gericht Gottes hier und heute zu sagen. Doch. Menschen müssen gewarnt werden. Hat man ja bei der Flut im Ahrtal gesehen, was passieren kann bei Naturkatastrophe, wenn keine Warnung kommt oder wenn sie zu spät kommt. Gut, bei der Flut, da kann man dann mit allen möglichen Mitteln helfen. Wenn man tot ist, gibt es nichts mehr. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Also mit dem Ende dieses Lebens ist es gesetzt.
Ja, da sind die Weichen gestellt, dann kann man nicht mehr aussteigen oder kann man nicht mehr umsteigen, dann ist der Zug abgefahren.
Und deswegen ist die Warnung wichtig.
Ja, deswegen ist die Warnung wichtig und der reiche Mann hat natürlich eine irrtümliche Vorstellung, wie seine Brüder gewarnt werden könnten, nämlich jemand, der aus der Ewigkeit zu ihnen kommt und das würde heute wahrscheinlich auch Aufsehen erregen.
Aber Gott warnt uns ja an anderer Stelle sehr ausdrücklich davor, dass man Kontakt mit den Toten aufnimmt. Also wer tot ist, da ist es einfach erledigt und da soll man keinen Kontakt aufnehmen und die kommen auch nicht wieder.
In einem hat er allerdings recht, der reiche Mann in den Qualen der Hölle. Er bittet nämlich um diese Botschaft an seine Brüder. Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Und darin hat er recht. Darum geht es auf die Art und Weise, werden die Weichen gestellt in diesem Leben. Und das hatte der reiche Mann verpasst.
Vielleicht müssen wir das, genau, vielleicht müssten wir das Wort Buße nochmal kurz erklären. Also man hört es ja mit Bußgeld und so und Büßen, man sagt so, aber...
Also das war der Fehler von dem reichen Mann, dass er sich selbst genug war, dass er auf sein Reichtum geschaut hat und gesagt hat, alles in Ordnung mit mir, Gott kann mit mir ja ganz zufrieden sein, vielleicht so in dem
Stil.
Ich bin schon recht, genau. Und der Gedanke, dass er Hilfe braucht, überhaupt vor Gott zu treten, dass er also dieses Kyrie Eleison beten muss, Herr, erbarme dich, da war dem reichen Mann überhaupt nicht gekommen. Dass er also Gott häufig und immer wieder auch beleidigt hat und seine Gebote nicht erfüllt hat, dass er seinen Nächsten nicht geliebt hat wie sich selbst, das wurde eben zum Beispiel durch diese schaurige Geschichte mit dem armen Lazarus vor seiner Tür klar, den hätte er ja auch reinholen können und vor den Hunden bewahren und ihm ärztliche Hilfe zukommen lassen. Er hatte keinen Glauben, er hatte nicht...
Kurz gesagt, er wollte nicht wahrhaben, dass er Sünder ist. Ja. Egal wie Rechtschaffe er lebt. Und das ist ja das, was auch heute viele Menschen fehlt, was, wo wir oft in der Gefahr stehen, zu sagen, ich bin ja schon recht. Und wir vergessen, dass wir in Worten, Taten, in unsere Gedanken, in dem, was wir auch unterlassen zu tun, dass wir einfach Sünder sind vor Gott. Und wie sagt so Paulus, und mangeln des Ruhms, denn sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen. Und zwar jeder Mensch. Egal, ob er das weiß oder nicht, und egal, ob er das glaubt oder nicht. Und Buße tun heißt dann zuzugeben, ich bin Sünder, ich brauche deine Gnade, Gott. Ich brauche das, dass Jesus am Kreuz mit seinem Tod für mich bezahlt hat.
Buße tun heißt, sich selbst schuldig geben und zuzugeben, Herr, ich spiele nicht in der Liga, in der du mich haben willst. Ich habe versagt, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und was jetzt in dem Abschnitt hier, was Jesus erzählt, noch nicht drin ist, wo es die Hilfe hergibt, nämlich bei dem Herrn.
Ansatzweise habe ich gedacht, wäre es schon drin, wenn es heißt, sie haben Mose und die Propheten, lasse diese hören. Mose steht ja fürs Gesetz, also steht für die ganz klare Anforderungen, die Gott an unser Leben hat, nämlich als der Schöpfer schon, dass er den Anspruch an unser Leben.
Und die Propheten sind die andere Botschaft. Ich meine, die Propheten haben natürlich auch viel Gericht predigen müssen, aber eben auch die andere Botschaft. Gott geht den Sünder nach. Er sucht
ich dachte an Jesaja 53. Ja. Da heißt es, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, da ist die Rede von Jesus, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Die Brüder und auch der reiche Mann hätte alle das wissen können. Ja, die haben das gewusst, aber sie haben es zur Seite geschoben und haben sich um die Dinge dieses Lebens gekümmert und haben Saus und Braus gelebt, die Armen vor der Tür vergessen. Er hatte nicht zur Buße gefunden, er hat sich nicht Gott zugewendet. Und das wird von dem armen Lazarus ja auch eigentlich nur im Vorbeigehen gesagt, aber das Ergebnis, dass er in Abrahams Schoß getragen wird, das macht es deutlich. Er hat an Gott geglaubt. Er hatte diese bußfertige Haltung gehabt. Gott sei mir Sünder gnädig. Und sein ganzes Elend, seine Not hat ihm wahrscheinlich auch dazu geholfen, nicht auf seine eigene Leistung zu schauen, sondern darauf zu vertrauen, Herr, du musst recht machen mit mir. Und genau das ist passiert.
Und ich glaube, das ist auch das, was wir heute brauchen. Also weg vom reichen Mann und armen Lazarus, das ist eine Geschichte, die Jesus damals erzählt, aber es ist eine Geschichte, die genauso in unsere heutige Zeit passt, nämlich wie Gott vergessen wir manchmal durch den Alltag gehen. Dass man einfach lebt, man geht zur Arbeit, man genießt seinen Wohlstand, man geht in Urlaub, ist alles nicht schlecht. Wir können auch Gott dankbar sein dafür, aber dass man darüber immer wieder auch das Gesetz Gottes vergisst. Und es braucht die Botschaft vom Gesetz Gottes, von seinem hohen Anspruch an jeden Menschen. Und es braucht die Botschaft vom Evangelium, nämlich, dass Jesus den hohen Anspruch erfüllt hat und dass er dafür bezahlt hat.
Und damit zeigt der am Schluss dieses Gesprächs von dem reichen Mann mit Abraham zeigt uns, dass wie in unserem Leben die Weichen gestellt werden. Hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Es reicht, Mose und die Propheten zu haben, als es reicht, Gottes Wort zu haben und zu hören.
Und ich glaube, es ist für uns auch wichtig, dass wir nicht am Ende vielleicht bereuen, dass unsere Angehörige, Partner, Kinder, Freunde in dieser Qual sind. Sind wir auch aufgefordert, ihnen heute schon diese Warnung zu sagen, selber zu glauben, dass es diese Hölle eben gibt, dieses andere Ende des Lebens. Und dass man sie warnt, dass man sie mit dem Gesetz Gottes und mit der Gnade konfrontiert. Sonst sind wir letztlich mit Schuld, wenn Menschen diese Qual leidet.
In diesem Leben werden die Weichen gestellt, beziehungsweise du musst halt sehen, dass du im richtigen Zugteil sitzt, in dem Zugteil, der ans Ziel führt, nämlich dort, wo Menschen zusammenkommen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, wo Menschen Buße tun und wo Menschen in der Freude leben, dass Gott zugesagt hat, ja, dir sind deine Sünden vergeben, du bist recht, du kommst in die Ewigkeit, du bist Gottes liebes Kind, das hat Gott schon bei der Taufe zu uns gesagt und diese Zusage gilt, dass wir unter dieser Zusage leben, Mose und die Propheten, wir haben heute viel mehr, wir haben auch noch die Evangelisten und Apostel, dass wir diese Zusage hören und ins Herz aufnehmen.
Und wichtig ist vielleicht auch, dass uns nicht, ich sage jetzt mal, die Stärke des Höllenfeuers, also die Angst vor der Hölle, Menschen zu der Umkehr bringt, sondern weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Eben das, was wir an Gutem erleben, ist ein Zeichen von Gottes Gnade, von seiner Güte und das soll uns zur Umkehr bringen.
Ja, und das Wort eben vom Kreuz, ja, was Gott für uns getan hat, eben, dass Jesus sogar auf die Welt gekommen ist, um uns herauszuholen aus dieser todverfallenen Welt. Wir wollen beten. Herr himmlischer Vater, gib es doch, dass wir unser Leben vom Ende her sehen können, von der Ewigkeit. Herr, und so danken dir, dass du es möglich gemacht hast, die Weichen zu stellen für ein Leben bei dir in der Geborgenheit von Abrahams Schoß. Herr, wir danken dir dafür, dass du unsere Schuld weggenommen hast und dass du uns durch das Blut von deinem Sohn zu deinen lieben Kindern gemacht hast. Bewahr uns davor, dass wir deine Gnade aus dem Blick verlieren und dass wir uns nur noch um die Dinge dieser Welt kümmern. Herr, gib uns deinen Geist, dass die Weichen richtig gestellt sind in unserem Leben. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de